Das ist das zweitletzte Wallfahrtslied von den 15 Wallfahrtsliedern, die die Bibel hat. Und wir hören hier auf diese drei kurzen Verse. Und liebe Kinder, achtet einmal auf die Bilder, die der Psalmist David gebraucht. Er spricht ja von zwei Bildern, dass man sich das sehr gut vorstellen kann. Wir hören Gottes Wort, Psalm 131, Abvers 1. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Amen. Nun, da dieser Psalm sehr kurz ist, ist er auch sehr einfach für uns zu strukturieren sozusagen. Und zwar ist Vers 1 wie so die Hauptaussage dieses Psalmes. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Das ist wie die These, die Hauptaussage. Und diese Hauptaussage wird nun mit zwei Bildern verglichen, mit zwei Illustrationen. Das wird eingeleitet mit dem Wörtlein wie. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das ist die erste Illustration. Und die zweite Illustration eben wie der Tau des Berges Hermon. Also eine sehr simple und einfache Struktur. Was ist nun das Ziel und Anliegen aber dieses kurzen Psalmes? Nun, dieser Psalm 133 will, dass wir einerseits ein größeres Begehren und ein größeres Verlangen nach der christlichen Gemeinschaft bekommen. Eben, dass wir mit den Brüdern und auch den Schwestern natürlich in Einheit versammelt sind. Aber ein zweites Anliegen, und das ist vielleicht mehr verborgen, ist, dass wir gleichzeitig auch ein größeres Begehren und Verlangen für Christus bekommen. Denn er ist ja die Mitte jeder Einheit. Und wir werden bei jedem einzelnen Versen auch sehen, wie Christus verborgen gegenwärtig ist, sozusagen. Und alles eigentlich auch auf Jesus Christus so hinweist. Also eine sehr simple Struktur und sehr eigentlich einfache Anliegen. Es soll uns ermutigen und erbauen, dass wir die christliche Gemeinschaft mehr und mehr lieb bekommen. Und darum hat das auch Einfluss oder auch Relevanz für uns heute Morgen, weil wir auch als Kirche versammelt sind. Und ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Wohltuende Einheit in Christus. Wohltuende Einheit in Christus. Ich habe hierzu drei Punkte vorbereitet anhand der drei Verse. Erstens brüderliche Einheit. Zweitens werden wir uns die priesterliche Einheit betrachten, die priesterliche Einheit. Und dann zuletzt die zionitische Einheit. Und hier meine ich nicht zionistisch oder Zionismus, denn das ist mehr politisch angehaucht, von dem rede ich nicht, sondern zionitisch, was mehr für den religiösen, kirchlichen Aspekt gemeint ist, dass wir wirklich Einheit eben in Zion haben, letzten Endes Einheit im himmlischen Zion oder im himmlischen Jerusalem. Also das die drei Punkte. Und wir wollen übergehen und beginnen mit dem ersten Punkt, brüderliche Einheit. Und wir betrachten hier den Vers 1 nochmals kurz. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Und der Schwerpunkt liegt hier eigentlich auf diesem Beisammensein und in Eintracht Beisammensein. Und was ist aber damit ganz konkret gemeint oder welcher Kontext ist auch gemeint von Beisammensein? Denn man könnte auch übersetzen, und vielleicht hat auch jemand das in der eigenen Übersetzung drin, dass man auch sagen könnte, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern in Eintracht beisammen wohnen. Und das könnte natürlich dann auch vielleicht meinen, dass man die Nachbarschaft im Blick hat oder mehr diesen sozialen Aspekt, dass man eine gute und liebliche Nachbarschaft haben soll und dass das etwas Gutes ist. Und in Israel war ja das noch mehr gang und gäbe, dass eigentlich die Israeliten ja beieinander gewohnt haben, weil sie alle im gleichen Land gewohnt haben. Bei uns Christen ist das natürlich anders. Wir sind oftmals zerstreut, aber manchmal haben wir ja auch Christen als Nachbarn. Und natürlich soll das eine gute und liebliche Sache sein. Aber dieses Beisammensein spricht hier eigentlich vielmehr von dem religiösen oder kirchlichen Kontext, vom Zusammensein als Volk Gottes. Nun, wie können wir uns da sicher sein? Was gibt es für Hinweise im Text? Und ich möchte drei kurze Hinweise geben, dass es eben wirklich von der Versammlung spricht, wie wir sie heute Morgen hier haben. Nun, erstens, es ist ein Wallfahrtslied oder ein Lied der Hinaufzüge, ganz wörtlich. Und damals hat das ja bedeutet, dass man nach Jerusalem gewallfahrt ist, gepilgert ist, um dann eben in Jerusalem, dem Zentrum der Anbetung Gottes, sich versammelt mit anderen Brüdern und Schwestern, um Gott für eine Zeit lang anzubeten. Das ist der erste Hinweis, dass es nicht um das soziale Zusammenleben zu Hause geht, sondern um das gemeinschaftliche, kirchliche, religiöse Zusammenleben sozusagen. Und religiös verwende ich immer im biblischen Sinn und nicht so, wie es die Welt gebraucht. Also ein Wallfahrtslied, das eben das Hinaufziehen zum Ausdruck bringt. Aber dann in Vers 3 sehen wir ja auch, dass es in Zion Segen gibt. Und das ist wiederum auch ein kirchlicher Aspekt. In Vers 3 wird uns berichtet von Zion und dass eben dort Gott den Segen verheißen hat. Darum pilgert man ja damals auch nach Jerusalem, um den Segen zu bekommen. Und von wem hat man den Segen bekommen? Vom Priester oder eben vom Hohepriester. Und der wird uns noch in Vers 2 gezeigt. Ja, nicht der Hohepriester, der zur Zeit von David gelebt hat, sondern der Hohepriester Aaron. Aber der ganze Psalm 133 spricht eigentlich von dieser kirchlichen Gemeinschaft, dass Brüder und Schwestern in Eintracht beisammen sind im Sinne von eben dem religiösen Kontext. Und darum hat das auch, wie gesagt, schon Relevanz für uns, aber auch für die Gebetsabende oder wenn man sonst auch als Kirche zusammenkommt. Dann fragst du dich vielleicht weiter in Vers 1, was meint es dann genau mit siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn man zusammen ist? Was meint dieses fein und lieblich? Lieblich verstehen wir noch schneller, aber was meint genau fein? Nun, fein ist eine Interpretation eigentlich schon von Franz Eugen Schlachter, der die Schlachterübersetzung geschrieben hat. Das hebräische Grundwort ist tof und meint nichts anderes als gut. Also wir könnten hier übersetzen, siehe, wie gut und wie lieblich ist's. Ganz einfach und nüchtern übersetzt. Und wenn etwas gut ist, dann ist es auch recht und richtig, liebe Geschwister. Das heißt, dass wenn die Brüder zusammenkommen, dann ist es recht und richtig, dass sie eine Einheit bilden und auch bestrebt sein sollen, die Einheit zu fördern. Nicht wie die Korinther, die ja zusammengekommen sind in Zwiespalt und Zwietracht und gesagt haben, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Paulus, ich zu Kephas, ich zu Christus. Sie waren nicht in einer Einheit zusammen und man könnte dort umgekehrt eigentlich sagen, siehe, wie schlecht und unrecht und nicht gut es ist, wenn Brüder in Zwietracht zusammen sind. Aber Psalm 133 soll uns eben lehren, dass es eine gute Sache ist und auch eine Sache, nach der wir bestrebt sein sollen, auch uns investieren sollen in die Einheit. Denn es ist gut und eben auch etwas Rechtes und Richtiges und etwas, was auch sein sollte. Also dieses Gut hat so diese Aspekte von Recht und Richtig und wie es sein sollte, wenn Brüder und Schwestern zusammenkommen. Und wenn natürlich dann die Versammlung etwas Gutes, etwas Richtiges ist, dann ist sie logischerweise auch lieblich. Etwas, wo man dann begehrt. Wenn in einer Gemeinde immer nur Zwiespalt und Zwietracht ist und keine Einheit und das wie nicht gut ist, dann kommt man nicht gerne zur Versammlung. Aber wenn die Einheit gut ist, wenn sie fein ist sozusagen, dann folgt daraus auch, dass es etwas Liebliches, etwas Angenehmes, etwas Wohltuendes ist, wonach man sich eben auch dann sehnt. Nun aber muss natürlich auch der gemeinsame Nenner gut und lieblich sein von der brüderlichen Einheit. Und liebe Kinder, wer ist der gemeinsame Nenner von uns Christen? Nun, es ist der Herr Jesus Christus, der ja auch Gott ist. Also Gott ist ja der Nenner, Gott ist die Essenz, er ist ja das Zentrum unserer brüderlichen und schwesterlichen Einheit. Und damit unsere Einheit gut und lieblich sein kann, muss auch Gott gut und lieblich sein. Muss auch Gott gut und lieblich sein. Und das sehen wir auch zwei Psalmen weiter. Und zwar im Psalm 135 wird uns das eigentlich genau gezeigt und es werden die gleichen Worte im Hebräischen verwendet. Und einfach interessant zu sehen, wie das angeordnet ist, auch Psalm 133 und dann kurz darauf 135. Dort in Vers 3 heißt es nämlich, lobt den Herrn, denn gütig ist der Herr. Oder eben wörtlich wieder, denn gut ist der Herr. Also gütig ist schon wieder eine Interpretation, wie Gott gegen uns über ist. Aber es heißt ganz wörtlich mit dem hebräischen Wort Tov, denn gut ist der Herr. Und wie geht es dann weiter in Vers 3? Lob singt seinem Namen, denn er ist lieblich. Und wenn Gottes Name lieblich ist, ist auch Gott selber lieblich. Ganz herrlich, wie das eigentlich hier so eingewoben ist. Und ich glaube auch Psalm 147 verwendet diese beiden Wörter in Bezug auf Gott. Wenn also Gott gut und lieblich ist, dann muss auch, weil er die Mitte ist von der Kirche, muss auch unsere Gemeinschaft etwas Gutes und etwas Liebliches sein. Nun habe ich vorhin schon erwähnt, dass ja natürlich auch der Herr Jesus Christus unser wahrer Gott ist. Er ist ja besonders auch das Haupt der Kirche, was eben besonders diese Einheit mit dem Haupt zum Ausdruck bringt. Und der Herr Jesus Christus ist wirklich auch in unserer Mitte eigentlich gegenwärtig, in unserer Einheit. Ja, er ist zur rechten Seite Gottes, aber gleichzeitig auch, haben wir es ja im Hebräer 2 schon gehört, dass er eigentlich sich anschließt unserer brüderlichen Einheit und gegenwärtig ist. Ich lese nochmals Hebräer 2, weil das so herrliche Verse sind. In Vers 11 heißt es zuerst, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem, also von Christus. Hier haben wir wieder den gemeinsamen Nenner. Aus diesem Grund schämt er, Jesus Christus, sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Und das ist schon ein herrlicher Gedanke eigentlich, dass Jesus Christus dich Bruder und Schwester nennt. Und dann so herrlich Vers 12, wie er spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen, Gottes lieblichen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Ein herrlicher Gedanke, dass Jesus Christus mit uns zusammen ist als der wahre Bruder und wir in ihm auch echte Einheit, brüderliche Einheit genießen können und er mit uns Gott anbetet. Und dann kann es nur fein und gut und lieblich sein, sich versammeln zu wollen, weil eben Christus das Zentrum und die Mitte ist. Und die Fragen, die sich natürlich für uns selbst stellen, ist, haben wir ein Verlangen nach Christus, der ja unsere Mitte ist, aber auch nach der christlichen Gemeinschaft? Am Sonntag oder am Gebetsabend oder Hauskreis, wie auch immer, haben wir ein Verlangen danach? Oder nerven wir uns vielmehr und denken wir, oh, nicht schon wieder diese Person dann am Sonntag sehen oder da bin ich ein bisschen verkracht? Haben wir wirklich ein Begehren, in die Versammlung zu gehen? Oder vielleicht auch anders gefragt, was tun wir, um diese brüderliche Einheit in Christus zu unterstützen, aufzubauen? Sagen wir den weltlichen Dingen am Sonntag ab und feiern nicht unsere eigenen Feste, gehen nicht unsere eigenen Werke und Hobbys nach, damit wir Zeit haben für die Brüder und Schwestern in Christus am Sonntag? Oder auch wenn es zur Frage von Mitgliedschaft zum Beispiel geht, zeigst du deine verbindliche Liebe deinen Brüdern und Schwestern, indem du ein Mitglied der lokalen Kirche bist und dich dieser Einheit auch formell anschließt. Aber es ist herrlich einfach zu sehen, dass wir Christus im Zentrum haben, dass er unsere Mitte ist und weil er gut und lieblich ist, muss auch das, was wir hier haben als Kirche, gut und lieblich sein. Oder so sollte es natürlich sein. Das bringt uns aber dann zum zweiten Punkt, die priesterliche Einheit, wo eben diese Hauptaussage nun verglichen wird. Dass es ein Vergleich ist, das sehen wir eben an diesem Vergleichspartikel in Vers 2, wie, aber auch, dass Schlachter hier nochmals das Wort fein verwendet, wie im ersten Vers. Er will hier eine Parallele ziehen. Und auch hier könnten wir wieder ganz normal übersetzen, wie das gute Öl, genau wieder das gleiche hebräische Wort, wie das gute Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart. Und der Vergleich ist in dem Sinne nichts anderes als, dass dieses herabfließende Öl, dieses erfrischende, erquickende, wohlriechende Öl, was über Aaron, den Hohepriester, hinabkommt, eigentlich wie ein Bild ist für diese wohltuende Einheit, die wir als Christen zusammen genießen. Nun denkst du dir aber vielleicht, warum gebraucht David so ein skurriles Bild? Wenn ihr nach dem Gottesdienst nach Hause geht oder noch zur Gemeinschaft irgendwo hingeht oder dann mit dem Bus unterwegs sind und irgendjemand fragt euch, was hast du gemacht heute Morgen? Du sagst, ja, ich bin Christ, ich war im Gottesdienst. Und diese Person, diese ungläubige Person, frage ich, ja, wie ist denn das so überhaupt, wenn Christen zusammen sind? Wie fühlt sich das so an? Und du sagst dann, ja, das ist wie das Öl im Bart von Aaron, das hinunterfließt. Dann denken sich die Personen, du spinnst, und machen einen großen Bogen um dich. Warum so ein skurriles Bild? Nun damals, in jenem Kontext von David, vom König David, war es eigentlich das beste und das herrlichste Bild, das er überhaupt verwenden kann. Und das wollen wir kurz miteinander betrachten, warum es so ein herrliches und großes, schönes Bild ist und das eben auch diese Einheit schön zum Ausdruck bringt. Und zwar wird uns in Vers 2, weil dort von Aaron die Rede ist und vom Ausgießen von Öl die Rede ist, seine Einsetzung ins hohepriesterliche Amt beschrieben. Nun, David hat etwa 1000 vor Christus gelebt. Aaron war der erste Hohepriester, der nochmals 500 Jahre vor David gelebt hat. Aber wir lesen eigentlich in 3. Mose 8 genau das Gleiche wie im Psalm 133. Wir lesen dort nämlich von der Einsetzung von Aaron. 3. Mose, Kapitel 8, Vers 12. Und er, Mose, goss von dem Salböl auf das Haupt Aarons und salbte ihn, um ihn zu heiligen. Und das Wort Salböl ist einfach das Wort Öl im Hebräisch, das ist auch im Psalm 133 vorhanden. Und dieses Salben meint Hebräisch Maschach, von dort haben wir das Wort Messias dann, Maschach, Messias oder eben auch Christus, Gesalbter. Also wir sehen eigentlich, dass hier David sich auf diese Ordination vom Hohepriester Aaron zurückbezieht. Nun, dieses gute Öl, das dort ausgegossen wird, oder generell das Öl, hat in der Bibel verschiedene Signifikanz oder verschiedene symbolische Bedeutungen. Es kann eben meinen, dass jemand eben offiziell eingesetzt wird, gesalbt wird für einen Dienst. Aber Öl kann in der Bibel auch meinen Freude oder Segen oder kann auch stellvertretend stehen für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Freude, Segen, Gegenwart des Heiligen Geistes. Und wir werden das später dann nochmals kurz aufgreifen. Aber es ist wirklich ein gutes Öl eigentlich, ein feines Öl, das über David gegossen wird. Man könnte auch sagen, dass es wahrhaftig auch ein liebliches Öl ist, weil es so herrlich duftet. Dieses Öl war nicht einfach billiges Öl aus der Migros, sondern es war wirklich ein zusammengesetztes, eine zusammengesetzte Gewürzmischung, die herrlich geduftet hat. Und auch das kann man nachlesen in 2. Mose Kapitel 30. Und ich lese da kurz die Zusammenmischung und ihr könnt euch dann vielleicht so diesen Geruch probieren, irgendwie vorzustellen, denn so ist es auch mit der christlichen Einheit. Diesen Geruch von diesem Öl beschreibt unsere christliche Einheit. 2. Mose 30, 23. Nimm du dir ausgelesene Spezereien, 500 Schekel feinste Myrrhe und halb so viel wohlriechenden Zimt, 250 Schekel und wohlriechenden Kalmus. Kalmus ist ein Würzrohr, das hat mit Gewürzen zu tun, und auch 250 Schekel. Dazu 500 Schekel Kassia, das ist eine Gewürzpflanze, nach dem Schekel des Heiligtums und ein Hin Olivenöl. Das sind etwa 6 Liter Olivenöl. Also da ist dann einiges über Aaron ausgegossen worden. Nicht nur ein paar Tröpfchen, sondern wirklich ganze 6 Liter. Und das ist ein herrlicher Duft, wenn man dieses Öl dann zusammenmischt. Und es durfte nur für die Einsetzung des Hohepriesters verwendet werden. Und so wird auch unsere Einheit in Christus beschrieben, unser Zusammensein als etwas Wohltuendes, etwas Erfrischendes, aber auch etwas Wohlriechendes. Unsere christliche Einheit ist ein Wohlduft. Aber die Frage ist nun, das verstehen wir noch mit der Einsetzung, aber warum muss er dann das so beschreiben mit, dass dieses Öl nun vom Haupt in den Bart hineinfließt und dann irgendwie noch auf die Kleider? Das klingt für uns ein bisschen schmuddelig am Anfang und ein bisschen unhygienisch. Aber die Idee dahinter ist eigentlich sehr herrlich und sehr schön, wenn man sich eine Sache noch mit berücksichtigt, die nicht im Text ist, aber wir trotzdem in den fünf Büchern Mose eben herauskristallisieren können. Und zwar hatte Aaron ja nicht einfach einen kurzen Bart wie ich oder wie andere Männer hier, sondern er hat einen länglichen Bart, denn sonst kann ja das Öl nicht herabfließen. Und der Bart von Aaron ging logischerweise über seine Kleider, darum geht das Öl ja auch in die Kleider. Was aber, liebe Geschwister, hat Aaron auf dem Kleid getragen, unter dem Bart sozusagen. Also der Bart hat etwas bedeckt, aber es war eben trotzdem auf dem Kleid. Nun, liebe Kinder, was hat Aaron auf seiner Brust getragen? Er hat ein Schild getragen, ein Brustschild. Vielleicht so eine Metallplakette könnte man sich vorstellen. Und darauf hat es 12 Edelsteine. Repräsentativ für die 12 Stämme Israel. Auf jedem Edelstein war einer der Namen der 12 Stämme eingraviert. Und diese Steine waren auf dieser Brustplatte. Und Aaron hat diese Brustplatte auf dem Kleid getragen, aber eben vom Bart ein bisschen bedeckt. Und der Gedanke ist nun eigentlich so herrlich, dass dieses Öl, das herabfließt, diese 6 Liter Öl, wohlriechenden Duftes, fließt nun von dem Hohepriester Aaron hinab auf dieses Brustschild sozusagen. Und das Brustschild ist ja ein herrliches Bild auch für die Einheit von Brüdern oder die Einheit dieser 12 Stämme. Jeder Stein wohnt ja beieinander sozusagen, bildlich gesprochen. Und wer ist der Repräsentant von diesen 12 Stämmen? Nun, es ist der Hohepriester selbst. Der Hohepriester ist ja der Vermittler zwischen Volk und Gott damals gewesen, so wie es Christus heute ist. Und wenn wir uns nun vorstellen, dass Öl auch ein Bild für Segen sein kann, dann können wir zusammengefasst sagen, dass der Segen Gottes über den Hohepriester Aaron kam, über diesen Repräsentanten dieser brüderlichen Einheit, aber dass dieser Segen auch weitergeflossen ist auf das Volk Gottes. Und darum haben wir auch den priesterlichen Segen am Schluss des Gottesdienstes, wo eigentlich der Hohepriester damals genau diese Worte weitergegeben hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. All das ist in diesem zweiten Bild mit eingeklungen. Wie eben Aaron als Repräsentant eine Einheit bildet, eine priesterliche Einheit bildet mit dem Volk, mit den Brüdern und Schwestern. Und so wie das Öl über ihn kam, auch Segen über das Volk Gottes kommt und hinabfließt. Und das bringt uns sofort natürlicherweise auch zu Christus. Denn auch Christus ist ja ein Hohepriester. Das haben wir, glaube ich, einmal noch gesungen in einem Lied oder zumindest irgendwo gelesen. Im Hebräerbrief haben wir es zweimal schon gehört. Christus ist ein Priester. Nicht nach der Weise von Aaron, sondern nach der Weise von Melchisedek. Psalm 110 zeugt davon, prophetisch vorausblickend: Der Herr hat geschworen und es wird ihm nicht gereuen. Du, der spricht von Jesus Christus, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Und nun können wir eine herrliche Parallele ziehen, auch zur Einsetzung vom Herrn Jesus Christus. Wo wurde der Herr Jesus Christus zum Priester eingesetzt? Nun natürlich nirgends so konkret, wie das bei den levitischen Priestern war, weil er war ja kein Levit, sondern aus dem Stamm Juda. Aber ich denke, wir können bei der Taufe vom Herrn Jesus Christus sehr viele Ähnlichkeiten sehen und auch dann schließen, dass er dort wie als Priester eingesetzt wurde. Und zwar hat er sich im Jordan ja taufen lassen als Repräsentant von uns, denn wir sollen uns ja alle auch taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Christus hat das wie als Repräsentant für uns auch getan. Und er ist dort in dem Wasser getauft worden. Und was ist dort geschehen? Was ist dort geschehen bei der Taufe? Nun, der Heilige Geist ist von oben ausgegossen worden auf Jesus Christus. Nicht, weil Christus in seiner Menschheit den Geist noch nicht hatte, sondern einfach, um zu demonstrieren, dass jetzt die Fülle Gottes im Geist jetzt auch auf Christus ist, um zu demonstrieren, dass Christus von nun an seinen öffentlichen Dienst beginnt. Ganz interessant eigentlich, dass wir fast 30 Jahre nichts von Jesus lesen, nur mal, dass er mit 12 Jahren im Tempel war und ein bisschen von der Geburt. Aber dann, wenn es wirklich losgeht, wenn sein öffentlicher Dienst beginnt am Volk Gottes, Dort sehen wir eben diese Taufe und diese Einsetzung, dieses Ausgießen des Heiligen Geistes, so wie Aaron mit Öl eingesetzt wurde, und das Öl ein Bild auch für den Geist Gottes sein kann, wurde Christus eingesetzt. Und das Herrliche ist ja nun, weil Christus Repräsentant vom Volk Gottes ist und er das Volk Gottes nicht auf der Brust, sondern in der Brust, im Herzen trägt, dich und mich im Herzen trägt, fließt auch dieser Heilige Geist sozusagen über auf das Volk Gottes. Das sehen wir bei Pfingsten so herrlich, wie auch das Volk Gottes Anteil bekam in Übermaß an dem Heiligen Geist und bis und mit heute jeder den Heiligen Geist auch bekommt, der eben wiedergeboren ist und auch an Christus glaubt. Also wir sehen in der Taufe von Christus, wie er ausgesondert wird für seinen Dienst, er wird gesalbt sozusagen und wird gesegnet und bekommt den Geist, bildlich gesprochen, und das fließt über auch zu uns. Und so haben wir auch in Christus nicht nur brüderliche Einheit, sondern eben auch eine priesterliche Einheit. Und in Lukas 4 sehen wir eigentlich, dass Christus das selbst so auf sich angewandt hat, dass dieses Ausgießen vom Geist als eine Salbung zum Dienst verstanden werden kann. Und zwar in Lukas 4, Vers 18, war Christus einmal in einer Synagoge und hat dort aus Jesaja 61 vorgelesen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Genau das gleiche Wort eigentlich, oder die gleiche Sprache wieder, salben, Heiliger Geist. Und wozu wurde er gesalbt? Den Armen frohe Botschaft zu verkünden und eben dann in die Welt zu gehen oder vor allem in Israel zu gehen und das Evangelium zu predigen. Also wir sehen herrliche Vergleichspunkte mit unserem Herrn Jesus Christus. Und das bringt uns dann noch zum letzten Punkt, zur zionitischen Einheit. Nicht zionistisch, bitte ja nicht verwechseln, sondern zionitisch oder zionisch könnten wir auch sagen. Und ich lese hierzu noch den zweiten Vergleich in Vers 3. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Und hier wird der Tau hervorgehoben als Illustration. Und natürlich hat der Tau, wenn wir uns das vorstellen, liebe Kinder, hat der Tau auch einen erfrischenden Aspekt. Wenn ihr mal Tau beobachtet am frühen Morgen auf der Wiese, dann ist das etwas Herrliches, etwas Erfrischendes, etwas Erquickendes, etwas Lebensspendendes. Und wenn dann die Sonne noch hinzukommt, dann glitzert und schimmert alles auf der ganzen Wiese. Und so wird unsere Gemeinschaft beschrieben in dem Herrn Jesus Christus als etwas Herrliches, Schönes, Erfrischendes und Wohltuendes. Das ist die Szenerie oder das, was der Vergleich mal darstellen will. Aber nun wird ein wenig noch spezifiziert. Es ist nicht einfach irgendein Tau, nicht der Tau vom Matterhorn oder der Tau von sonst wo, auch nicht der Tau von Zion, sondern der Tau vom Berg Hermon. Und hierzu muss man geografisch ein bisschen in der Bibel nachforschen und auf der Landkarte schauen. Der Berg Hermon, der ja heute noch existiert logischerweise, der ist im Norden von Israel zu finden. Und dort ist auch Libyen und Syrien angegrenzt heute. Damals, in der Zeit von David, war der Berg Hermon wie die nördliche Grenze. Und dieser Berg Hermon ist 2800 Meter hoch und oft mit Schnee bedeckt und natürlich auch gemäß diesem Psalm immer wieder mit Tau bedeckt. Und nun ist es so, dass von dem Hermongebirge ein Fluss ausgeht, nämlich der Jordanfluss, in dem auch Christus ja getauft wurde dann. Und dieser Jordanfluss geht aus von dem Gebirge Hermon in den See Genezareth und geht dann weiter östlich an den Bergen Zions vorbei, wie es ja genau hier im Text heißt, der herabfließt auf die Berge Zions. Also Zion, es gibt ja den Berg Zion, dort ist ja dann auch die Stadt Jerusalem drauf, aber Zion selber ist auch mit Bergen und Hügeln umgeben gewesen. Und dieser Fluss Jordan geht eben vom Hermon so seitlich östlich an Zion vorbei und mündet dann im Toten Meer. Und Zion selber, die Berge selber, sind etwa 750 Meter hoch. Also es gibt ein großes Gefälle von 2800 auf 750. Und der Gedankengang ist natürlich, dass dieser Tau zusammen mit dem Schnee und mit dem Regen schmilzt oder irgendwann einfach eben flüssig wird, flüssig bleibt und dann übergeht in den Jordan hinab nach Jerusalem. Nun aber kann man dieses Bild vielleicht zweierlei verstehen oder interpretieren. Einerseits könnte man sich überlegen, wenn man von dem Tau spricht, dass wir uns diese einzelnen Tauperlen betrachten und diese vergleichen mit den einzelnen Brüdern und Schwestern. Also so wie die einzelnen Tauperlen sozusagen hinunterwandern, hinunterpilgern, fließen sollen nach Zion, um Gott anzubeten, so sollen eben eigentlich auch die Brüder und Schwestern, bildlich gesprochen, hinunterziehen. Und im Psalm 110 haben wir auch wieder einen ähnlichen Vergleich, wo eben eigentlich auch die Gläubigen mit Tau beschrieben werden. Psalm 110, wo ja das auch mit Melchisedek schon war, heißt es in Vers 3, aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Also diese einzelnen Tauperlen werden wie als Mannschaft beschrieben, wie als gläubiges Volk. Und man könnte nun wie sagen, jeder soll eben von dort, wo er ist, ob Hermon oder wo auch immer, sich aufmachen nach Zion, so wie sich der Tau aufmacht nach Zion. Aber ich denke, am ehesten und am besten ist es, wenn wir diesen Tau verstehen als Segen von Gott. Also eben Segen ist ja auch wieder etwas Erfrischendes, etwas Erquickendes. Darum haben wir das ja auch am Schluss vom Gottesdienst, damit man erquickt und gestärkt dann auch in die Woche gehen kann, dass man diesen Tau mit Segen vergleicht. Und das Bild wäre dann mehr im Sinne von so hoch der Berg Hermon ist und der Tau so hoch oben ist und tief nach unten gehen muss, nach Zion, das niedrig ist, so muss auch der Segen Gottes hinunterkommen zu den Menschen auf die Erde. Gott ist im Himmel hoch erhaben und sein Segen muss quasi hinunterkommen zu den Gläubigen, zu Zion oder eben auf diese Erde. Ich denke, das macht viel mehr Sinn, wenn wir diesen Tau mit dem Segen vergleichen. Denn es heißt ja dann auch, denn dort hat der Herr den Segen verheißen oder dorthin hat er den Segen befohlen, könnte man wörtlich sagen. Und so macht es wie Sinn, wenn dann der zweite Teil eben auch schon vom Segen spricht, auch den Tau mit dem Segen zu vergleichen, dass der Segen auch von uns herabkommt, wie das Öl schon auf uns herabkommt, wie der Heilige Geist schon auf uns herabkommt. Alles fließt ja immer herab, herab, herab. Und darum haben wir im Text ja auch dreimal herabfließen, herabfließen, herabfließen. Alles kommt von Gott auf uns, auch der Segen Gottes. Nun, dieser Segen ist in Zion verheißen, aber dieser Segen wird noch etwas spezifiziert. Es ist nicht irgendein Segen, sondern Leben bis in Ewigkeit. Oder umgekehrt gesagt, ewiges Leben. Also dieser Segen, den wir finden in Jerusalem, ist ewiges Leben. Und das macht natürlich dann Sinn, dass man dorthin pilgert, sozusagen. Und wir wissen natürlich, dass Jesus Christus das ewige Leben ist, dass er der wahre Segen ist und dass er jetzt im himmlischen Zion zugegen ist und dass dort natürlich das ewige Leben zu finden ist. Und wenn wir an ihn glauben, ergreifen wir ja auch dieses ewige Leben im himmlischen Zion, denn dort ist der Segen verheißen. Aber damals, als der Jesus Christus gelebt hat, sehen wir etwas ganz Herrliches. Wie Christus selbst geografisch und in seiner Zeit vom Berg Hermon nach Jerusalem gegangen ist, um dort ein Segen zu werden, um dort sein Leben zu lassen, damit wir echtes Leben haben können. Und wir sehen das in Matthäus Kapitel 16. Das sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber es ist ganz herrlich, wenn man es mal dann erkannt hat. Matthäus 16, Vers 13, dort heißt es, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Und dann folgt er dieses Bekenntnis von Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, und Christus gibt ihm dann die Schlüssel des Himmelreiches. Aber der Fokus soll auf diesem Caesarea Philippi kurz liegen. Und zwar Caesarea Philippi, liebe Kinder, war am Bergfuß vom Berg Hermon. Also Caesarea Philippi lag im Norden, eigentlich südlich vom Berg Hermon, direkt am Fuß. Wenn man dort war, hat man höchstwahrscheinlich den Berg gesehen im Hintergrund. Also Christus war beim Berg Hermon mit seinen Jüngern. Und der erste Vers nach dieser Begebenheit, dann nach diesem Bekenntnis und diesem Schlüssel für das Himmelreich, das er Petrus gegeben, was heißt es dann in Vers 21? Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen muss und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten, getötet werden, am dritten Tag auferweckt werden müsse. Also Christus musste wirklich wortwörtlich von Hermon nach Jerusalem gehen. Und ab Kapitel 16 macht er sich ja dann eigentlich Schritt für Schritt auf, um nach Jerusalem zu gehen, um dort eben getötet zu werden, um dort eben als wahrer Hohepriester auch ein wahres Opfer zu bringen, nämlich sich selbst, sein eigenes Leben zu lassen, damit wir echtes Leben haben können. Und so sehen wir natürlich, wie Psalm 133 wieder herrlich auf Christus münzt. Der Segen ist dort verheißen oder dorthin befohlen worden, heißt es. Und darum ist Christus als der wahre Segen, als das ewige Leben auch dorthin gegangen, ganz im wortwörtlichen Sinn. Aber eben, wie schon kurz angedeutet, heißt das natürlich für uns heute nicht, dass wir da mit dem Schiff und Zug nach Jerusalem gehen müssen, um dort in einem Laden dieses ewige Leben kaufen könnten, sondern unser ewiges Leben ist ja nun nach der Auferstehung und Himmelfahrt zu Rechten Gottes. Wie es ja in Psalm 110, schon wieder Psalm 110, ja auch prophezeit wurde. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Christus, das ewige Leben, der wahre Segen Gottes, ist in Zion. Und wenn du an ihn glaubst, hast du Anteil an diesen Segnungen und hast ewiges Leben. Ja, wenn du stirbst, wirst du wahrhaftig leben. Denn Christus selbst sagt in Johannes 11, 25, er ist die Auferstehung und das Leben. Und das ist natürlich dann ein herrlicher Gedanke, um das vielleicht auch noch zusammenzufassen. Psalm 133, ja, wir haben brüderliche Einheit, wir haben priesterliche Einheit, aber wir haben auch Einheit in Zion, sozusagen. Diese Einheit wird ewig sein, liebe Geschwister. Diese Einheit wird ewig sein. Und darum wollen wir auch hier auf Erden schon diese Einheit, diese brüderliche Einheit in Christus, die wir mal haben und genießen werden, jetzt schon hier auf Erden noch imitieren und einen Vorgeschmack genießen. All das, was beschrieben ist in Psalm 133, das gehört auch ein Stück weit uns. Wir haben mit dem wahren Bruder Christus jetzt schon hier Gemeinschaft, aber auch in Ewigkeit. Er wird für immer unser Hohepriester sein, ist es auch jetzt, steht jetzt für uns immer noch stellvertretend, vermittelnd bei Gott ein. Wir haben Einheit in ihm, sind gesegnet durch ihn, haben den Geist durch ihn, was ja überhaupt die Einheit erst ermöglicht. Und wir werden ewig eine zionitische Gemeinschaft genießen. Und dass wir all das eigentlich jetzt schon haben im Glauben, zeigt uns Hebräer 12, 22 und fortlaufend. Und mit diesen Versen möchte ich dann auch diese Predigt schließen. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, sondern ihr seid gekommen, und im Griechischen ist das eine Handlung, die abgeschlossen ist und für jeden gilt, der wahrhaftig glaubt. Ihr seid wirklich gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes. Im Nahen Osten? Nein. Dem himmlischen Jerusalem und zu den Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Im Glauben sind wir jetzt schon dort, sozusagen. Aber noch im Glauben und nicht im Schauen. Aber es wird einmal in Herrlichkeit dann so sein, dass wir das wirklich auch schauen werden, was hier beschrieben wird. Und darum wollen wir jetzt hier auf Erden ein Verlangen haben, ein Begehren nach dieser christlichen Einheit, nach dem christlichen Gottesdienst, nach den Brüdern und Schwestern in Christus, weil er selber eben die Mitte der Einheit ist, die Essenz der Einheit ist und er auch unsere Einheit in dem Sinne so ist. Lasst uns beten. O großer und herrlicher Gott, wir preisen dich für diesen herrlichen Text, den du uns gibst in deinem Wort, der auf der Oberfläche vielleicht etwas skurril klingt mit den Bildern und Vergleichen und wir nicht genau wissen, was anzufangen damit. Aber Herr, wenn wir dein Wort vergleichen und auch dein Leben betrachten und all die Dinge, die uns geoffenbart sind in deinem Wort, dann sehen wir, wie herrlich es doch ist und wie alles auf dich hinweist. Und wir danken dir so sehr, dass wir durch den Glauben echte Gemeinschaft mit dir, unserem wahren Bruder, haben dürfen. Gemeinschaft, priesterliche Gemeinschaft mit dir als Hohepriester. Aber dass wir auch eine Gemeinschaft in Zion jetzt schon genießen dürfen, in dem ewigen Himmelreich. Und wir flehen dich an, Herr, dass du das noch mehr auch in unsere Herzen einprägst. Dass das, was uns erwartet und jetzt schon ist, wir auch im Glauben noch mehr leben können. Und auch viel mehr noch einen Eifer bekommen für die Einheit, für die brüderliche und schwesterliche Einheit hier in den lokalen Kirchen. Amen.